So, wie letzte Woche versprochen, sind wir zurück mit Teil 2 der Spring Season Preview. Diesmal mit einem Blick in die Idol Industry, einem Blick in den leckeren Dungeon. Wir schauen uns auch noch ein paar Delinquents an und etwas Grundlagen in Wirtschaftswissenschaften. Bist du dabei, Julian?
Jetzt haben alle Leute abgeschalten.
Wegen den
Lukas,
Wirtschaftswissenschaften oder
richtig.
wegen
Nee,
dem leckeren Dungeon?
Wirtschaftswissenschaften. Wegen leckeren Dungeon bleiben alle dabei, hoffentlich.
Ja, gut, dann schieben wir die Wirtschaftswissenschaften weiter nach hinten. Dann können die Leute selbst entscheiden. Gut, dann fangen wir an mit dem leckeren Dungeon, oder? Also, Delicious in Dungeon natürlich.
Dungeon
Wir
Mesh.
haben das letzte Mal über Dungeon Meshi gesprochen. Da war gerade der rote Drache besiegt und wir haben ein bisschen nichts gemacht. Außer Drachen gegessen natürlich. Jetzt, so 3, 4 Folgen später, muss ich schon sagen, der Ton von der Serie hat sich doch schon gewandelt. Also wir hatten immer mal wieder so ein paar düstere Einschnitte, aber jetzt sind wir irgendwo, ja, an einem ganz dunklen Ort gelandet. Also im Dungeon. Dungeon ist ein dunkler Ort und wir haben nochmal einen dunkleren Ort im Dungeon gefunden. Wie gefällt dir denn dieser Tonwechsel innerhalb der Serie, Julian?
So ganz gut. Es ist ja trotzdem noch Abwechslung mit Gags gibt's trotzdem noch, gerade weil auch die Charaktere, gerade Laios, natürlich dafür prädestiniert sind, irgendwie nochmal die Situation nicht so ernst zu nehmen, wie man sie vielleicht sollte.
Und ich glaube, das ist auch was, was Shuro an ihm nicht mag.
Ja, aber ich finde es halt echt cool. Das hat man in der neuesten Episode perfekt gesehen. Dadurch, dass es halt diese Todesmechanik gibt, dass du halt wiederbelebt werden kannst, kannst du auch richtig geil brutal die Leute sterben lassen.
Ja, das ist natürlich für diesen Tonwechsel auf einmal ein riesen Vorteil.
Ja, und so, ich fand halt, man hat ja schon ein bisschen den Tonwechsel gehabt in der Episode, als es die Wiederbelebung gab. Also als zum ersten Mal halt dann schwarze Magie genutzt wurde, als auch dann der Magier auf die Bühne tritt,
Vor
Dagger
allem.
extra so benannt wird, dass er Schraube locker hat. Und
Vor
ja.
allem, während wir vorher immer gegen Monster gekämpft haben, die zumindest bekannt waren, ist es jetzt halt was ganz anderes. Jetzt sind die Leute wirklich in Gefahr und wissen nicht, was auf sie zukommt mit jedem weiteren Schritt in den Dungeon.
Wahrscheinlich. Also ich kann es ja nicht so einschätzen, wie viel man jetzt überhaupt schon weiß. War man schon weiter unten in den Ebenen? Da werden wir jetzt
Also,
hoffentlich viel erfahren.
aber du weißt, was ich meine. Also, niemand hat bisher diesen verrückten Magier getroffen.
Und überlebt.
Und als der auf die Bühne getreten ist, hatten wir auch auf einmal eine richtig gefährliche Situation. Und auch das, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber das, was da aus dem roten Drachen geworden ist, ist jetzt auch nicht unbedingt was, wo man davon ausgeht, dass die Leute wissen, was das ist.
Ja, ich.
Zumal, weil Laios sich ja auch hinsetzt und dann nach dem Kampf die Matchbesprechung lostritt. So, okay, also du hast da, da und da getroffen, das hat das, das,
Ja,
das und das
da
gemacht.
will ich aber
Also ist das, das, das und das.
kurz sagen, das ist das perfekte Beispiel für die ganze Serie, wie das halt hin und her wechselt, weil das, was es ist, ist ja schon ein bisschen lustig.
Ja.
Also, wenn du es überlegst, ist schon ein bisschen weird, was das ist und so weiter, aber. In-Universe ist es natürlich gefährlich, als auch für halt den Charakter ist es schlimm und so weiter und halt, wie es auch insgesamt genutzt wird. Aber wenn du auf dem ersten Mal so guckst, ist halt schon so ein kleiner, hat eine kleine Gag-Ebene mit drin, die wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch nochmal irgendwie genutzt wird. So ist halt jetzt die ganze Serie. Die ganze Zeit war es ein bisschen leichtfertig, also nicht leichtfertiger, also bisschen netter,
Leichtfüßiger,
genau, leichtfüßiger und
lockerer
genau,
einfach.
jetzt hat es halt so ein bisschen umgeschwungen. Wir hatten, das war ja auch so das Ding, wir hatten die ganze Zeit eigentlich so im Hintergrund, eigentlich müsst ihr euch jetzt mal beeilen, weil sonst einfach deine Schwester wirklich, wirklich tot ist und verdaut wurde. Das heißt, muss ja ein bisschen zeitig sein. Und trotzdem wirkt es manchmal so ein bisschen, dass sie halt mit ihrem Essen und so weiter ein bisschen, ja, machen wir mal das, machen wir das und hier vielleicht doch noch mal kurz da warten und so. Aber jetzt hat es auf jeden Fall eine, finde ich, interessante Richtung genommen. Und zumindest auch da wir jetzt so ein, zwei andere Partys mit dabei hatten, die jetzt wahrscheinlich noch irgendwie mit anderen Leuten zusammenkommen und da sich jetzt was vor auf einem anderen Schauplatz entwickelt, dass wir dann so zwei Perspektiven kriegen, hin und wieder. Das könnte auf jeden Fall richtig interessant werden und bis jetzt für mich auf jeden Fall eins meiner Highlights der Season und genau das, was ich von Fantasy erwartet habe, ist halt richtig nice. Es macht halt
Ja, auf jeden
Spaß.
Fall. Also gerade die letzte Folge ist auch was, wo ich dann gedacht habe, okay, so langsam bewegt sich das wirklich in das wird einer meiner Lieblingsanime dieses Jahr
Ja.
Bereiche.
Und echt, Laios ist halt so ein geiler Charakter. Er ist halt einfach so cool. Also er hat halt seine coolen Momente, als auch weil er halt irgendwie so ein bisschen wirkt, als er ist ja so ein bisschen detached, dass er irgendwie so von allem, gerade das wurde in der letzten Episode ja perfekt gesagt, dass er in diesem Moment irgendwie seine Pupillen sind so klein, weil er gerade irgendwie ganz viel über Monster abnerdet, aber das ist ja in dem Moment, wo es halt um auch seine Schwester geht. Aber so, eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist einfach, als es hier mit Marcel um das Lernen von Magie geht und er einfach ihr Ohr festdrückt, weil er sagt, ich dachte, ein Ohr sanft anzufassen wäre irgendwie komischer, was es auch irgendwie ist. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall eher so als Hauptfigur, passt halt so als Held, ist halt richtig gut. Also so einen habe ich noch nicht gesehen und ist halt, oh, ist echt was Besonderes. Mit halt auch den ganzen Trigger-esken Sachen und so weiter, ist halt diese Kombi absolut großartig.
Ja, gerade weil Trigger jetzt auch in den neuesten Episoden zeigen kann, was Trigger kann. Genau, dann sprichst du doch noch mal über Urusei
Kann ich nicht mehr so viel sagen. Ich sag nur, dass jetzt das neueste und wahrscheinlich dann letzte Opening von den vier Openings das schlechteste ist, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde es zwar immer noch gut,
Yatsura.
aber die anderen waren gerade auch visuell ein bisschen interessanter. Einzige Highlight so von den Episoden war vielleicht so eine Episode, da wurde Mendo ein bisschen als menschliche Marionette verwendet, weil er bewusstlos war. Und dann wurde er ganz geil als Puppe animiert, so Puppenartig animiert. Das hat mir gut gefallen. Und sonst ist halt einfach mehr Urusei Yatsura Gags. Gab jetzt, glaube ich, auch keine neuen Charaktere seitdem oder so. Kommen anscheinend noch ein paar.
Hat sich etwas wenig angefühlt. Dann, über was du aber garantiert viel reden kannst und willst, ist Jellyfish Can't Swim in the Night.
Habe ich mich vorher drauf gefreut, so was
Oh,
man
jetzt nicht
gesehen
mehr?
hat. Ich muss halt sagen, es hat halt natürlich auch ein bisschen schwierig, weil diese Season sind also zwei Anime, die halt auch so ein bisschen in eine vielleicht ähnliche Richtung gehen. Mädels, die halt irgendwie einen Traum erfüllen wollen. Social Media Zeugs. Da finde ich zum Beispiel auf jeden Fall, weil ich letzte
Okay,
Woche erwähnt
Moment.
habe,
Was ist neben Girls Band Cry noch der andere?
Many Sides of Voice Actor Radio kann noch so ein bisschen in die
Da willst du
Richtung
ja
gehen.
wahrscheinlich auch gleich drüber sprechen. Und ich kann dir sagen, weil ich die beiden nicht sehe, ist Jellyfish Can't Swim in the Night im Moment so ein bisschen ein kleines Highlight für mich.
Ja, ich finde halt das, was Jellyfish macht, glaube ich, in Girls Band Cry gerade durch Nina besser. Aber das ist zumindest dafür auch gut, weil halt der Anime erstmal auch vom Aussehen, das ist dann natürlich auch 2D animiert, aber sieht halt richtig gut aus. Und zumindest der Charakter, der letzte eingeführte Charakter, die Backstory hat mir auch echt gut gefallen. Also war super.
Generell mag ich die Backstories von den vier Mädels eigentlich sehr gerne. Vor allem, weil es zieht sich halt, also der Titel kommt daher, dass Quallen, also Jellyfish, nachts nicht leuchten und nicht schwimmen können, weil sie das Licht von außen brauchen, eben dieses Bio, die sind nicht selbst leuchtend, sondern speichern halt das Licht. Und darum geht's auch. Das wird auch in der ersten Episode gesagt. Boah, mit deinem Licht kann ich dann auch vorangehen, so. Und das ist auch so die zentrale Thematik von dem ganzen Ding. Leute, die vorher ziemlich alleine waren, finden einfach einen Freundeskreis, der supportive ist, der sie unterstützt bei dem, was sie machen. Und das ist eigentlich schon echt schön. Weil du
Ja.
hast vor allem gerade die erste Folge mit dem Wandgemälde, was sie gemalt hat, was sie ihren Freunden zeigen wollte. Oh. Und die sagen dann alle so, boah, ist schon voll hässlich.
Das hat mir so weh getan.
Wer hat es denn hier hingeschmiert? Ja, voll hässlich, finde ich auch. Ich habe keine Ahnung, wer das hier hingemacht hat.
Das ist schlimm. Das hat mir echt weh getan.
Das ist so, vor allem, man kennt es auch, man ändert ja, und da findet sich, glaube ich, jeder wieder, man ändert sich so ein bisschen immer zu der Gesellschaft, mit der man sich umgibt. Und wenn man halt Leute hat, die sich über alles lustig machen, teilt man mit denen halt auch nicht so wirklich, was einem wichtig ist. Und deswegen tut es halt auch so weh, dass sie sich verstellen muss mit ihren vermeintlichen Freunden, weil ihre Freunde halt dieses Mural, dieses Wandgemälde so scheiße finden.
Ja.
Ja. Und das, also das sind so generell die Sachen, das kannst du dann auch übertragen. Die Komponistin, sie wurde halt gemobbt und ist deswegen so ein bisschen zurückhaltend, hat dann in der Idol-Persona von der anderen Hauptfigur so ein bisschen Freundschaft gefunden oder zumindest parasoziale Beziehungen. Und das wird ja dann auch wieder aufgegriffen und sie unterstützt sie dann dabei, also die unterstützen sich dann gegenseitig und das ist dann auch wieder ganz schön. Und gerade was du ja gesagt hast, letzte Folge beziehungsweise in der aktuellsten Folge geht es ja um jemanden, der so den Klassenclown spielt, dann aber in eine Klasse kommt, in der das gar nicht so gut ankommt und nicht den Anschluss findet, aber vor ihren Freunden halt auch sagt, boah ja, also mir fällt es voll einfach, hier neue Leute kennenzulernen und auch da nicht akzeptieren möchte, dass man vielleicht doch ein paar Freunde braucht, die einen einfach unterstützen.
Mir gefällt halt dieses ganze Content-Creator-Ding. Also wir haben ja einmal natürlich dann VTuber, was alles recht modern ist natürlich. Und dann die anderen sind zwar auch so ein bisschen, geht natürlich auch wieder Idol-Songs, Versionen halt so eine Songgruppe zu machen. Aber weil halt sowas wie zum Beispiel, wir haben jetzt dann den Illustrator auch noch ein bisschen dabei. Kiwi macht ja dann zum Beispiel das Video, in auch so eine Art Video, die man schon tausendfach, wenn man so ein bisschen japanisch Online-Kultur mitbekommt, so gesehen hat, bei irgendwie Vocaloid-Songs oder halt heutzutage VTuber-Songs. Das ist auf jeden Fall echt cool. Und einfach dieses Ganze, dass man halt einen Traum hat für irgendwelche Künste, sage ich jetzt mal. Ja. Also ob das jetzt YouTuber, VTuber, Singen, Malen ist, das ist halt einfach immer ein Thema, was ich auch sehr gerne mag. Also es geht mir auch immer so ein bisschen ans Herzen. Das finde ich immer ganz schön. Und die Serie sieht halt echt gut aus. Also das ist halt schon die Kamerafahrt oben auf der Brücke in Episode 1 oder so. Irgendwie flüssige Animation, als sie sich auf ein Bett setzt. Das ist halt echt, echt schön. Gerade auch, weil dein Lieblingsthema natürlich die Nacht.
Wann hat sich das eigentlich etabliert?
Das hast du gesagt. Call of
the Night einfach komplett eingeloggt.
Ja, du hast gesagt, du liebst die Nacht. Also, und dass du auch mal rausgehst und das alles. Ja.
Ja. Ja.
Und so ein paar moderne Sachen, das, was ich zum Beispiel auch cool fand, was mit Girls Band Cry gezeigt wurde, was hier auch gut dargestellt wurde. Du hast ja schon gesagt, dass mit Kyrie dann dass sie sich so zurückgezogen hat, eigentlich dein Niedleben geführt hatte. Und da fand ich zum Beispiel auch interessant, so als sie so als Ventil oder Bewältigungsmechanismus hatte, in einem Gacha-Game Geld auszugeben, um sich abzureagieren.
Oh ja, das ist auch so schlimm.
Kommt nur kompensieren. Fand ich auch cool dargestellt. Und bis jetzt gefällt es mir auch wieder gut. So ein, zwei Kleinigkeiten, wo du so denkst, muss jetzt so ein bisschen Fanservice sein? Muss da jetzt die Kamera da drauf zu lange sein?
Oh ja, das gerade in der ersten Folge, der Anfang, habe ich dann auch gedacht, okay, das ist auf jeden Fall schon mal nichts, was man einfach jedem empfehlen kann. da muss man schon ein bisschen abgehärtet sein.
Ja, aber so bis jetzt hat es mir gut gefallen. Ich muss aber sagen, weil ich halt Girls Band Cry gesehen habe, es hat mich noch nicht so umgehauen, was ich erwartet hätte vielleicht. Also in anderen Staffeln, anderen Seasons hätte es mir, glaube ich, besser gefallen. Das hätte auf jeden Fall eine gute Abwechslung geboten. Aber jetzt bin ich da so davor und gerade die Charaktere sind teilweise cool. Also Kyuhi war wirklich am stärksten. Bei den anderen dreien, die wirken dann schon alle wieder, die habe ich schon irgendwo in Anime schon mal gesehen. Und das fand ich dann einfach klar. Schade.
Gerade das Genki Idol Girl und die schüchterne, zurückhaltende, ja, das ist Das kennt man schon.
Ja, da hat es noch nicht so rausgestochen. Ich bin aber gespannt aber, und freue mich, weil es ist ja anscheinend auch ein Original. Das heißt, da können wir auch vielleicht wieder gut was erwarten, dass da was überraschend kommt.
Übrigens von Doga Kobo, die auch immer recht gut aussehende Sachen
produzieren. Ja, und der Director ist... Hast du eigentlich schon geguckt, wer der Director ist?
Nee, noch nicht. So, von...
Also hat auf jeden Fall ganz gute Sachen dabei, aber was dann erstmal rausfällt, ist auf jeden Fall Ero Manga Sensei.
Ja, das macht schon Sinn. Naja, egal.
Doka Kobo ist auf jeden Fall was man jetzt mal so im Auge behalten sollte. War halt früher auch schon eigentlich gut für Slice of Life, aber jetzt gerade, wenn die sich so ein paar Director und so weiter ranholen für solche Projekte, und zum Beispiel jetzt hatten wir natürlich auch Oshinoko.
Oshinoko ist natürlich in gerade frische Erinnerung, aber du sagst schon, die Slice of Life Sachen, die gemacht haben, sehen auch immer ganz gut aus.
Mal schauen, was uns erwartet.
Ja, und du hast jetzt direkt als nächstes den anderen Anime, der dir Jellyfish ein bisschen kaputt gemacht hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, nicht unbedingt, aber es wäre halt was Besonderes gewesen, wenn das nicht auch noch da gewesen wäre.
Okay, das heißt, du fühlst du fühlst genauso über The Many Sides of Voice Actor Radio.
Vielleicht. Also, es hat natürlich auch, kann man schon so ein bisschen, glaube ich, sich denken, um was es geht in dieser Serie. Es geht halt um Voice Acting, Seiyus hier speziell. Interessante, das ist halt auch schön, den Unterschied zwischen Idol Seiyu und Seiyu gemacht wird. Und worum es halt grob geht, unsere zwei Protagonistinnen sind anscheinend in derselben Klasse, aber verhalten sich ein bisschen anders zu ihrer Voice-Actor-Persönlichkeit. Das heißt, die eine hat sehr viel Erfolg, so ein bisschen als jemand, der halt unschuldig ist. Das ist so ein bisschen ihr Ding. Und das andere Mädchen ist in der Schule in Gero und versucht auch ein bisschen normaleres Image zu haben. Und unser erfolgreiches Girl ist zum Beispiel auch in der Schule jemand, der komplett antisozial ist, redet nicht mit Leuten und so weiter. Und die beiden werden jetzt zusammen zugeteilt, weil man kann es ja so, es gibt als Voice Actor nicht nur Voice zu acten, sondern auch vielleicht drumherum irgendwas zu machen. Und hier ist, dass die zusammengesteckt werden in ein Radioshow, was es ja oft gibt, so Seiyuu-Radioshows. Und da sollen sie halt, oder sie wurden ausgewählt, weil die Producer gemerkt haben, ey, warte, ihr seid auf der gleichen Schule, ist doch perfekt, dann könnt ihr so tun, oder wir haben wahrscheinlich gehofft, dass ihr Freunde seid und dass ihr dann besprechen könnt, was in der Schule und so passiert ist. Und dann ging es halt so ein bisschen um die Industrie, was ich halt auch ganz interessant finde. Beide haben halt Träume, die eine ist halt unerfolgreich, die andere ist erfolgreich. Die eine will auch gerne Idol CEO sein, die andere will eigentlich von Idol CEO zu normaler CEO werden, das heißt normalem Voice Acting, ohne noch irgendwie ein Idol-Ding hinten dran. Und genau, dann sind halt so einfach die paar Punkte, dass natürlich ein bisschen vielleicht Neid oder Anfreunden professionell, sie ist länger dabei, ist aber unerfolgreicher, sie mag, also die Nicht-Gero mag halt die Gero nicht und dann freunden sie sich aber trotzdem an, weil sie merken, okay, sie mögen ja beides gleiche und strengen sich beide an. Es wurde jetzt auch schon ein bisschen sowas ähnliches wie ein Stalker mit reingebracht, was dann vielleicht in den nächsten paar Episoden dann ein Thema wird. Jetzt zum Beispiel auch in der letzten Folge ein Skandal, ob sie jetzt mit einem erwachsenen Mann irgendwas hat als Oberschülerin, was wahrscheinlich nur ihr Vater oder sowas ist, aber natürlich in den sozialen Netzwerken geschrieben wurde und sowas. Genau, und diese ganzen Themen zusammen, wurde auch schon so ein Gag gemacht mit, weil sie nicht befreundet sind, aber dann so natürlich versuchen müssen, in der Radioshow wie Freunde zu erzählen, dass sie auch die Dinge, über die sie erzählen, zum Beispiel, ach, wir sind da und da hingegangen, haben was gegessen oder haben das gemacht, dass sie es auch immer machen. Und da haben sie zum Beispiel übernachtet, auch zusammen gebadet, was unser Gero-Girl ein bisschen komisch fand, aber die anderen gesagt hat, das müssen wir machen. Und das Gero-Girl aber auch sowas sagt, wie hier, die Entwicklung wäre selbst für ein Yuri-Anime zu schnell, nackt zusammen in der Badewanne so nah zu baden. Genau. Und es geht halt dann insgesamt so ein bisschen um ihre Rivalität zusammen, als auch Freundschaft. Das wird auf jeden Fall ganz interessant. Vom Aussehen her ist okay, würde ich sagen. Ist jetzt nichts krass Besonderes. Es gab eine Idol-Tanzsequenz in Episode 2. Oder? War es 2? Müsste 2 gewesen sein. Die war auch ein bisschen komisch gepaced. Da ist man auf jeden Fall von Punkt zu Punkt gesprungen. War man auf einmal in All-Unit. Da konnte ich nicht so ganz die Zeit nachvollziehen, wie das so ist. Das fand ich ein bisschen schade. Das hätte mich nämlich auch so von der Industrie im Hintergrund so ein bisschen interessiert. Aber ja. Und auch so ein Ding wie zum Beispiel, dass auf der einen Seite sagt die Mutter, hier, mach das doch gerne, klar. Und die andere sagt so, das bringt doch gar nichts. Du wirst irgendwie fallen gelassen, wenn du so und so alt bist und dann nicht erfolgreich bist, bringt dir kein Geld. Und am Schluss bist du dann arm und hast nichts. Ja. Darum, ich finde es interessant. Ich würde es sogar empfehlen. Aber muss man halt schauen, ob man mit der Thematik was anfangen kann, ob es einen interessiert.
Dann mache ich jetzt mal einen ganz harten Cut. Und wir gehen wieder in einen fiktionalen chinesischen Hof mit Yatagarasu, The Raven Does Not Choose
Its Master. Was haben die mit Raben? Hat es irgendwas chinesisch-mythologisches oder so, dass es immer Raben sind?
Also, hier ist es nochmal ein bisschen was Besonderes mit dem Goldraben, der die Familie praktisch gerettet hat. Aber darauf würde ich gar nicht so genau eingehen erstmal. Ich würde nämlich lieber erstmal erklären, wie das Ganze aufgebaut ist. Und zwar, der Hof ist in einem Berg, der in der Mitte von so vier Reichen ist. Die heißen dann auch entsprechend Nord, West, Süd, Ost. Und dort wird eben ein neuer Kaiser bestimmt. Das heißt, viel Intrigenspiel. Und was die Serie interessant macht, im Vergleich zu anderen, die in die Richtung geht, ist, dass wir nicht einen Hauptcharakter haben, dem wir die ganze Zeit folgen, sondern in jeder Folge bis jetzt gab es eine andere Hauptfigur, eine andere Fokusfigur, aus deren Sicht wir das sehen. Zum Beispiel in Folge 1 war es die neue potenzielle Gemahlin am Hof. Und in Folge 2 war es dann der Bruder von dem im Moment als Kaiser gehandelten. Und insgesamt würde ich einfach sagen, ich weiß noch nicht so genau, in welche Richtung es geht. Die Ansätze sind aber ganz cool und ich werde es erstmal noch weiter verfolgen. Was mich aber viel mehr interessiert ist, warum hast du das nicht angefangen? Weil ich dachte gerade so nach die Tagebücher der Apothekerin, ist das so ein Ding, was dich wahrscheinlich interessieren würde?
Das war wieder so ein Ding, wo ich einfach abgewartet habe. Also wo jetzt so, man weiß vorher noch nicht wirklich was, war das eine Adaption? Okay, eine Novel-Adaption. Das heißt, wissen die meisten Leute wahrscheinlich auch nicht, um was es geht. Und dann Pierrot, guckt man halt einfach, was draus wird.
Obwohl man dazu sagen muss, Pierrot hat in letzter Zeit auch ein paar gute Sachen gemacht. Also nicht nur auch ein paar gute Sachen, sondern die haben in letzter Zeit ordentlich abgeliefert.
Richtig. Man weiß aber halt nie, okay, was kommt dabei raus, weil jetzt Pierrot machen jetzt auch nicht unbedingt so viele Anime. Das ist halt immer so das Ding. Mhm.
Was ich auch gedacht habe, was dich vielleicht interessiert, ist, dass es einfach 20 Episoden hat.
Okay, ja, das hatte ich jetzt nicht im Kopf. Das ist auf jeden Fall interessant, ist richtig. Mhm. Weshalb ich es vielleicht auch nicht so im Kopf hatte, weil ich, glaube ich, eher Bock habe noch hier, wie heißt nochmal, auf Netflix, die japanische, also im japanischen Hof-Serie, wo die Geschlechter getauscht sind. Mhm. Da habe ich irgendwie gerade mehr Bock drauf.
Okay.
Das heißt, wahrscheinlich werde ich das vorher gucken. Aber wenn du sagst, am Schluss oder jetzt zwischendrin, am Ende der Season, dass die 12, 13 Episoden, die dann gelaufen sind, ey, ist eine gute Empfehlung, werde ich es wahrscheinlich auch eher mal anfangen.
Ja, dann bleibe ich mal dran für uns beide.
Sehr gut.
Dann habe ich auch einen Schuldigen, auf den ich zeigen kann, wenn es schlecht wird.
Was? Wieso? Willst du es aufhören, dann hör es auf.
Wieso? Nein, ich sag ja nur, falls es schlecht wird. Es ist immer gut, einen Plan B in der Hinterhand zu haben. Gerade wenn es um Intrigen geht. Apropos, ich habe überhaupt keine Überleitung dafür. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein harter Break.
Okay, Lukas, Frage und an dich. Zwar, wenn du irgendwo an einem Baum einen goldenen Apfel siehst, würdest du den essen?
Wahrscheinlich nicht.
Okay. Denn das hat unser Pärchen gemacht, unser Oma- und Opa-Pärchen in Grandpa und Grandma Turn Young Again. Und am nächsten Tag sind sie aufgewacht und waren wieder jung in ihren 20ern. Und das ist eigentlich die ganze Serie, weil jetzt so ein bisschen der Gag natürlich ist, okay, sie sind jetzt alte Leute, die sich auch so ein bisschen so verhalten. Auch ganz nett, weil sie auf dem Land sind, haben die halt Dialekte. Sind auch ins Deutsch ein bisschen versucht worden zu übersetzen. Und das heißt, sie sprechen auch so ein bisschen wie alte Leute, aber sind halt jung und verhalten sich auch so wie alte Leute, sehen aber jung aus. und wie dann so ein bisschen Leute reagieren, als auch das ist halt das Geilste. Das Erste, was sie halt machen, als sie merken, sie sind jung, also der Opa merkt, er ist jung, rennt zu seiner Oma, sie ist auch jung. Oh ja, es wird gebumst. Aber genau, so Kleinigkeiten auch, wie das halt so alte Leute-Klischees ist. Es gibt dann so Sachen wie zum Beispiel, es gab mal einen Telefonbetrug für Großeltern, wie dann damit umgegangen wird. So kleine Gags wie irgendwie Reisfeld Evil 3 oder so. Aber der interessante Aspekt, den ich dann halt fand, ist schon, dass sie sich auch so Gedanken machen, okay, jetzt, wie sieht's eigentlich aus, wenn wir jung bleiben sollten? Dass sie teilweise Angst haben vor Unsterblichkeit, aber speziell, dass sie halt nicht ihre Familie, die haben zwei Söhne, überleben wollen. Das heißt, dass sie eigentlich wollen natürlich, dass sie früher sterben als ihre Söhne. Und das ist so ein Aspekt, der auf jeden Fall ganz interessant ist, weil man könnte jetzt denken, man weiß es ja von auch vielleicht eigenen Großeltern oder insgesamt hat man vielleicht schon mal gehört von Leuten, die älter sind, dass irgendwie anscheinend kommt irgendwann ein Zeitpunkt so, ja, also ich habe eigentlich nicht so wirklich Angst vorm Tod oder ist schon in Ordnung, wenn ich irgendwann mal jetzt nächsten Jahre sterbe oder so. Und dann, okay, selbst vielleicht liegt es einfach daran, weil man ehrlich weiß, dass man nicht jung werden kann, aber dass sie jetzt dann so zwei Charaktere sind, die jung geworden sind und dann trotzdem so im Kopf haben, wollen erstmal nicht unsterblich sein, aber speziell nicht, dass sie ihre Kinder überleben. Aber sonst ist halt von den Gags alles so ein bisschen ganz cool. Das ist halt Landleben. Aber so von der Animation nichts Besonderes. Ich hatte auch war ein bisschen überrascht, dass es auch 24 Minuten Folgen sind. Aber so ist auf jeden Fall ganz nett, dass ich mir das immer mal ein bisschen gebe.
Das heißt, ja, einfach Slice of Life ganz nett.
Genau, richtig.
Okay, dann eine Sache, wo ich auch ein bisschen interessiert war. Blue Archive. Das ist eine Gacha-Game-Adaption,
korrekt,
die wohl extrem gut sein soll. Also wirklich auch rausstechen soll aus den anderen Adaptionen. Kannst du es so bestätigen? Weil der Malscore bestätigt das nicht so ganz.
Ich weiß nicht, wie oder was du gehört hattest. man muss sagen, Blue Archive ist vom gleichen auch Gaming-Hersteller, wie zum Beispiel Azur Lane. Und auch von Arknights. Und beide habe ich ja die Adaption mir angeguckt. Joestar Pictures, weil Joestar heißt erstmal der Publisher oder ja. Studio. Und Joestar Pictures haben sie gegründet, nachdem Azur Lane mit irgendeinem anderen Studio so schief gegangen ist. Da haben sie gesagt, okay, fuck it. Wir nehmen unser Gacha-Money und machen unser eigenes Animationsstudio. Und so sieht es halt gut aus. Ich habe auch zumindest von Blue Archive, von der Story, auch wenn ich viel nur leider die Memes mitbekommen habe und andere Dinge. Es soll auf jeden Fall ganz interessant sein, weil es halt so ein weirder Mix ist. Kann ich auch gleich dann drauf eingehen, um was so grob geht. Und bis jetzt muss ich auch sagen, hat mir gut gefallen. Und auch wenn das Arknights-Setting besser ist, hat mir jetzt, glaube ich, Blue Archive besser gefallen auf jeden Fall als Arknights.
Okay.
Um was es grob geht, ich kann es auch dir nicht ganz erklären, weil es echt weird ist. Anscheinend ist es eine Welt, wo die Schul- bzw. Schuldistrikte sind so ein bisschen, also Schulen sind so Militärstützpunkte und die kontrollieren halt einen Distrikt, einen größeren oder so, also eine Stadt, so eine akademische Stadt. Das hört
sich noch recht normal an für ein Gacha-Game, um ehrlich zu sein.
Ja, die Schülerinnen laufen auch mit Waffen rum, darum hat es auch so ein bisschen mich natürlich dann an Arknights erinnert, weil die halt dann Schusspistolen auf verschiedenste Arten und Weisen haben. Und zumindest unserer Protagonistin, das ist halt so eine Firmagruppe, die sind in so einer bestimmten Schule. Und diese Schule ist anscheinend, oder die Stadt dieser Schule ist in Sand in der Wüste versunken, weil anscheinend, haben wir schon mitbekommen, es gab mehrere Sandstürme hintereinander und dann haben sich irgendwann die Leute gedacht, okay, wir hauen ab aus dieser Stadt, das ist ja mega nervig, wenn die ganze Zeit Sand ist und alles ist versunken. Und darum hat die Schule irgendwie mega viel Schulden. Unser Protagonist, der im Gacha-Game halt man selbst ist, also der Self-Insert, der halt spielt, ist halt Sensei. Weil es halt alles so das Schülerin-Setting ist, ja, Schülerin. Und er wird halt von dieser Hauptorganisation geschickt, die es irgendwie so gibt, wo gerade der Schülerpräsident oder der Großpräsident von dieser Organisation verschwunden ist, weshalb auch immer. Und er hat irgendwie so ein besonderes Tablet mit einer besonderen KI und Betriebssystem, was man nicht kennt. Was dann, glaube ich, so ein bisschen das Smartphone sein soll. Und er ist dann halt auch so ein bisschen wie bei Arknights der Typ, der halt die da ein bisschen organisiert und dann, gerade wenn es dann um Kämpfe geht, also natürlich, dann ist es auch so ein bisschen Close Combat, oder Close Quarter, sorry, nicht Close Combat, Close Quarter, Schusswechsel, dass er dann so ein bisschen auch der Stratege ist. Mir okay. gefallen aber speziell die Charaktere gut, gerade irgendwie hier Shiroko, was so ein bisschen das Maskottchen, weiß nicht, ob insgesamt, aber zumindest in der Serie jetzt so ein bisschen ist. Ich weiß nicht, wieso, sie scheint anscheinend liebend gern Fahrrad zu fahren. Also sie hat halt so ein bisschen Rennrad und sie ist auch so ein bisschen in ihrem Design nicht. Und so weiter. Und die macht das, so eine Kleinigkeit macht die halt irgendwie mega sympathisch. Und ich weiß nicht, wieso, weil es halt einfach so geerdet, nicht anime-esque wirkt teilweise. Dass sie halt einfach ihr Hobby hat, ist halt gerne Radfahren.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Hört sich doch gut an.
Ja.
Ist doch voll normal.
Ja, ich weiß, aber das ist halt so ungewohnt. Ich weiß nicht, also kannst gerade ein paar andere Anime außer halt speziell Fahrradfahren-Anime sagen, wo die halt gerne Fahrrad fahren oder halt so Rennrad gerne Fahrradtouren machen? Eigentlich nicht, oder?
Konkret Anime fällt mir gerade keiner ein. Ja.
Ja.
Aber die Leute sind doch oft mit dem Fahrrad unterwegs.
Ja, aber die fahren halt nicht als Hobbyfahrrad.
Ja, okay. Ja, stimmt schon.
Gut. Mir gefallen halt die fünf Girls eigentlich recht. Also die Kombination, Dynamik zwischen denen ist ganz nett. Dann jetzt zum Beispiel auch in der neuesten Episode irgendwie die kurzen Gegner-Mädels waren auch interessant und lustig. Es ist halt storymäßig noch nicht so wirklich was passiert. Mhm. Also du weißt, okay, anscheinend irgendeine Roboterorganisation oder sowas will die halt aus der Schule rauskriegen oder irgendwas machen. Das sind wahrscheinlich auch die, die irgendwas mit dem Verschwinden des Präsidenten zu tun haben vielleicht. Aber so ganz ist da noch nicht so krass viel passiert. Ich habe halt gehört, es gibt halt das, was ich gerade so hatte, dieses Slice of Life-ige, wo halt auch mal trotzdem die Kämpfe passieren. Das ist halt immer so der Hauptfokus, aber im Hintergrund ist dann immer so Dunkelzeug, sage ich jetzt einfach mal so, der Untergrund. Und dann gibt's oft auch einfach irgendwann bei Blue Archive in der Story, dass es dann ins Dunkle übergeht und dass dann auf jeden Fall die Story soll anscheinend auch gut sein. Also es ist sogar auch recht von Anfang an. Das heißt nicht irgendwie bei Arknights, dass dann nach der ersten Staffel oder zweiten Staffel vielleicht mal gute Story-Punkte anfangen oder so. Für ein Gacha-Game soll das auf jeden Fall cool sein. Ich weiß nicht, ob ich es dir jetzt im Moment empfehlen würde. Ich würde dann noch mal auf jeden Fall weiter gucken, Lukas, und irgendwann dir sagen, ob das vielleicht was ist.
Ich bin mir aber recht sicher, dass Gacha-Adaptionen sowieso.
Also, das hat halt einfach krasses Gacha-Feeling. Ist einfach so. Ja. Also, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, die andere große Gacha-Company mit dem Card-Game, wo auch theoretisch Umamusume vertrieben wird.
Ja, du musst mir jetzt...
Die auch Zombieland Saga finanzieren.
Ich brauche gar keine Einführung jetzt in die Geschichte der Gacha-Anime.
Nee, ich wollte aber sagen,
dass wenn es sich Gacha anfühlt, und das tut's ja scheinbar, dann bin ich raus.
Ja, weil ich wollte da sagen, zum Beispiel ist nicht Princess Redirect? Die Leute wissen, was ich damit meine. Weil das ist zum Beispiel eine Serie, da merkst du vielleicht auch ein bisschen Gacha, aber von dem wenigen, was ich gesehen habe, ist es noch mal mehr, weil es teilweise natürlich auch ein Tick mehr Comedy ist und Abenteuer, funktioniert es besser einzeln.
Mhm. Und das hatte für mich schon ein bisschen zu viel Gacha.
Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine der besseren. Also besser finde ich als Arknights und Azulane bis jetzt. Und Fate muss ich halt rausschließen, weil ich halt Fate-Fan bin.
Azulane war ja aber auch sowieso eine Vollkatastrophe.
Teils. Das war ja so.
Lass uns weitermachen. Lass uns nicht so viel über Gacha reden. Ich habe keine Lust auf Gacha. Lass uns lieber über Windbreaker reden. Über schön Delinquents auf die Fresse Combat.
Ja. Also Lukas,
das hat mich ein bisschen gewundert, dass du das nicht angefangen hast.
Tokyo Revengers hat bei mir irreparablen Schaden angerichtet.
Understandable.
Also wirklich, kann ich nachvollziehen. Wenn du jetzt auch überlegst, letzte Season habe ich ja auch den einen Delinquent-Anime, wie heißt der nochmal?
Butchigiri.
Genau, Butchigiri geguckt. Beide hatten halt richtig scheiß Main-Characters. Ich weiß, der ist auf jeden Fall zumindest gut, also eine Scheiße. Und eigentlich, wenn ich die beiden nicht gesehen hätte, hätte ich garantiert Windbreaker geguckt. Oder wenn du mir alle drei geben würdest, würde ich Windbreaker nehmen. Aber im Moment habe ich irgendwie auf das Thema echt keinen Bock. Okay. Es tut echt also, ein bisschen leid, weil ich habe schon ein paar Szenen gesehen, die sehen toll aus.
Ja, gerade die Kampfszenen sind unfassbar gut animiert. Gerade auch Cloverworks, was da dran arbeitet, ist ja nicht unbekannt dafür, dass Anime gut aussehen. Obwohl Bushigiri ist, glaube ich, auch bei MAPPA entstanden und sah auch ziemlich gut aus, aber es war ja auch kein Argument für dich. Also
Cloverworks hat jetzt halt so ein paar Dinge, wo sie halt Schwierigkeiten hatten, weil sie komische Vorgaben hatten, aber Cloverworks sieht doch immer gut aus. Das ist doch so ein bisschen.
Ja, sag ich ja.
Achso, hast du.
Nee, sag ich doch.
Oh, sorry, ich verstehe nicht gut aussieht, sorry.
Nein, bei Cloverworks sehen die Sachen immer ganz ordentlich aus.
Okay.
Und im Prinzip bei Windbreaker geht es darum, dass eben eine Gruppe an Delinquents, die so an eine Schule gehen in so einem Distrikt, sagen: Ey, hier ist ganz schön viel Crime, hier sind ganz schön viele Arschlöcher unterwegs. Wir sind zwar auch Delinquents, aber was, wenn wir einfach denen aufs Maul hauen? Dann ist hier schon bessere, dann gibt's hier schon bessere Vibes im Viertel. Entsprechend sind die Leute im Viertel auch recht froh, wenn die Leute aus der Schule sehen und sagen: Oh ja, hey, voll cool, dass ihr da seid, voll cool, dass ihr aufpasst. Könnt ihr mir hier gerade mal vielleicht noch beim Streichen helfen? Und die machen das dann auch. Also einfach so komplett nette Jungs. Und jetzt stell dir vor, du kommst, unsere Hauptfigur kommt dazu und sagt: Ey, ich wurde mein ganzes Leben gemobbt, niemand mag mich. Ich habe deswegen angefangen, nur mit den Fäusten zu reden. Und jetzt kämpfe ich mich hier an die härteste Schule, die es gibt. Und kämpfe mich da bis zum Boss hoch und dann gehört es mir und dann respektieren mich alle. Also erstmal, der Grund, warum er gemobbt wurde, ist für mich nicht nachvollziehbar. Weil er wurde wegen seiner Heterochromie gemobbt, also zwei unterschiedliche Augenfarben. Und das ist sowas, da werden in Anime recht viele Leute für gemobbt. Dabei ist es so eine Condition, bei der du keine Nachteile hast und deine Augen sehen einfach nur krasser aus als bei anderen Leuten. Weiß nicht. Anyway, ohne da zu sehr drauf einzugehen, das wäre auch nochmal ein eigenes Thema, wo ich mich drüber auslassen könnte. Aber der kommt eben in dieses Viertel, sieht, da wird jemand belästigt, okay, ich schreite ein, ich ziehe die Leute zur Seite und dann entbrennt ein Kampf. Und statt dass die Leute vor ihm wegrennen, also die er gerettet hat und sagen: Oh, was für ein ekliger, zwei unterschiedliche Augenfarben, sagen die: Hey, voll cool, dass du mir geholfen hast, hier, trink doch du bist Highschooler, trink doch hier einen Tee und iss ein Omelette. Ja, und darauf reagiert er dann natürlich mit 100% Zundere-Modus. Es ist ja nicht so, dass ich euch retten wollte, nur die Typen sahen mir so erbärmlich aus, die wollte ich einfach mal zusammenschlagen. Und diese Zundere-Attitude behält er halt gegenüber von diesem Wohnviertel und es ist so gut.
Es ist also nicht nur, dass der Charakter einfach nur kein Lappen ist, sondern er ist auch ein bisschen interessanter Charakter.
Ja, er ist halt einfach 100% Zündere. Er ist super nett zu jedem, erwartet aber, dass die Leute ihn dafür hassen. Und jedes Mal, wenn er irgendwie positiven Zuspruch bekommt, ist so, nicht, dass ich irgendwie nett sein wollte oder so. Ich wollte mich nur gerade unbedingt mit jemandem schlagen. Ja, und diese Attitude bringt ihm natürlich dann auch bei den ganzen Good Boys von dieser Highschool einen echt guten Ruf ein. Das Einzige, was so ist, es hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass er dem Oberboss auf die Schnauze hauen will. Und der hat natürlich so einen richtig krassen Fanboy auch und dann schlagen die sich und dann vertragen die sich. Und im Moment sind wir so an dem Punkt, die haben mit einer konkurrierenden Schule Stress angefangen und demnächst gibt's dann so Tournament Arc fast.
Oh,
und da habe ich schon richtig Bock drauf, weil es sieht halt auch wirklich gut aus, die Kampfsequenzen. Und wir haben wirklich ein paar unterschiedliche Stile schon gesehen, obwohl wir hauptsächlich den Haupttypen gesehen haben, der halt, dessen Stil halt ist: Okay, du triffst mich nicht und jetzt triff ich dich. So.
Also voller Counter.
Ja, genau.
Okay.
Ja, ist aber eine sehr coole Show, auch ästhetisch wirklich gut. Und es ist halt einfach irgendwie super nice, dass du diese Delinquent Boys hast, der eine auch mit Augenklappe und alles so, wie du es dir vorstellst von Yakuza-Filmen oder so. Und dann kommt so diese alte Frau und sagt: Könnt ihr mir nicht helfen, hier zu streichen? Oder noch besser, jemand versucht dann eine Trittleiter hochzugehen und der eine direkt so, hey, lass es! Das ist voll gefährlich, die sieht voll wackelig aus, lass mich das schnell für dich aufhängen. Ja,
also muss ich sagen, der Aspekt, der hob mich, glaube ich, schon eher ab, weil selbst wenn ich jetzt so ein bisschen die Charaktere angucke, boah, da kriege ich schon wirklich so Tokyo Revengers Flashbacks und zitter schon fast am ganzen Körper.
Also stell dir vor, die Character Designs, aber die Leute sind tatsächlich definiert und sind Charaktere. Ich meine, auch der Boss, ich meine, den lernen wir in der zweiten Folge, Ende der zweiten Folge, Anfang der dritten Folge kennen. Und der chillt einfach auf dem Schuldach und baut Paprika, Tomaten und Zucchini an.
Nice.
So, ja, voll.
Du hast dich gleich mit identifiziert, gell, Lukas?
Ja.
He's like me for you.
Voll der nette Typ. Da kann man sich unterhalten. Nur wenn dann die von der anderen Schule kommen und irgendwie so ein paar Leute zusammenschlagen, dann ist er direkt da und sagt so, jetzt ist aber Schluss hier. Was soll das? Ihr könnt auch nicht meine Leute verschlagen. Und direkt so diese Charakteränderung. Du merkst richtig, dass das eine Figur ist, wo du sagst, okay, macht voll Sinn, dass der Chef ist. Der ist sympathisch, der ist normal geblieben und der hat so den Überblick von über allem, setzt sich aber auch für seine Leute ein. Und der kackt niemanden unnötig an. Ich meine, selbst als sie zu dem gegangen sind, ey Chef, wir haben ein bisschen Scheiße gebaut, wir haben jemanden in deren Revier zusammengeschlagen. Und dann sagt er, ey, ja, verstehe ich, sind sowieso Arschlöcher in letzter Zeit. Ich meine, besser geht's ja nicht.
Ich war ganz froh, dass du den halt angeguckt hattest, weil ich habe den halt so gesehen, okay, ich habe gerade von der Thematik keinen Bock. Action, so Close-Combat-Kämpfe ist halt cool, aber ich glaube, der Lukas kann das gut bewerten, wenn dann halt die ganzen Leute sind vielleicht irgendwie mega edgy oder ist wieder irgendwie so ein richtig dummer Protagonist oder sowas. Da war ich ganz froh, weil du kannst mir dann echt sagen, ob das was ist. Weil ich glaube, so ein, zwei Sachen, die so richtig einfach nur mal Action sind, brauche ich einfach diese Season noch.
Mhm. Okay, was du ein bisschen hast, es gibt den einen Typ, der ist ein bisschen tatsächlich nervig. Der ist so ein Fanboy von den ganzen Leuten, die sich schlagen und rennt hinterher und notiert irgendwie Größe, Gewicht und so weiter. Ja, aber dafür hast du auch den Typen in der Augenklappe, der mega sympathisch ist, weil es einfach so ein Witzbold ist. Der stellt sich vor und reißt so voll dieses Chuni-Ding ab und sagt, ey, unter meiner Augenklappe ist der Dämon von der achten Welt, keine Ahnung, also der macht halt so einen richtigen Chuni-Witz und alle tun so halb, als würde es ernst meinen und dann lacht er halt selbst drüber. Das ist halt, der ist halt mega sympathisch. Und für dich natürlich Kotoha, die
habe ich schon gesehen,
Besitzerin des Bistros, kennst du natürlich.
Also,
du hast natürlich alle Waifus in der Season immer auf deinem Zettel.
Unironisch, also ihr Design gefällt mir auf jeden Fall gut.
Nee, ich weiß.
Und die Szene mit ihr, die ich auch schon gesehen habe, bei dem Fight, wo sie auch in der, zum Beispiel in der Szene in der Nähe war.
Ja, also auch das mega gut. Und was ich auch echt schätze, ist der eine Antagonist, den wir schon getroffen haben, weil der spricht ganz langsam und sehr betont. Aber das ist halt auch wirklich auf so einem Typen, wo du dir denkst, okay, der ist halt mega asozial. Wenn du in seiner Gang bist und einen Kampf verlierst, dann schlägt er dich zusammen. So. Also dann legst du schon auf den Boden und er schlägt dich trotzdem zusammen. Wenn du dem zu schnell redest und ihn nicht aussprechen lässt, dann ist er halt richtig pissed. Und das ist halt irgendwie, die übertreiben es auch nicht mit, wie langsam er spricht. Also es ist merklich, aber es ist nicht, dass du denkst, okay, jetzt mach doch, komm schon. Und das ist halt, also das gefällt mir auch echt gut. Generell würde ich auch bei keinem der Charaktere bisher sagen, dass die wirklich nervig sind oder so, wenn du davor Angst hast. Es ist halt ein bisschen nervig, dass die Hauptfigur praktisch einfach so ein kompletter Pretty Boy ist, so ein kompletter Ikemen und dafür gemobbt wurde. So, das ist so ein bisschen, das zieht einen etwas raus, weil never ever in keiner Gesellschaft der Welt wäre er gemobbt worden. Ja, aber das musst du halt akzeptieren.
Ja, und sie haben nicht die dumme Wahl genommen, gesagt, ey, die sehen alle so alt aus, wir machen es Mittelschule draus. Nee, das ist zumindest Highschool.
Ja, ja, das stimmt.
Ach Gott.
Ja. Naja, genau. Das Windbreakers, guter Anime, okay. Kann ich sehr empfehlen.
Ist auf jeden Fall auf meiner Memory-Liste.
Wenn es drum geht, sich die Schnauze einzuhauen. So. Dann hast du aber auch noch was gesehen, was ich nicht gesehen habe. Condition Called Love. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass du mir bitte den besten Romance-Anime raussuchen sollst.
Und das war der nicht.
Ist er das?
Nee. Es ist, glaube ich, mit halt Whisper Me Love Song. Das sind, glaube ich, die zwei, die ich als einziges als nur Romance bezeichnen würde. Darum habe ich den auch gewählt, weil ich noch Romance-Anime gebraucht habe, diese Season. Das ist ein Shoujo auf jeden Fall und das merkt man sehr stark. Also es ist schon ein bisschen klischeehaft in manchen Aspekten. Natürlich der Pretty Boy, hast du schon gesagt, die Ikemen, der sich dann zu dem Normalo-Mädchen sich verliebt, wie auch immer. Worum es ungefähr geht. Also, wir haben unser, wie gesagt, normales Mädchen, weiblicher Self-Insert, Hotaru. Sie ist halt, wie man Self-Insert sich so vorstellen kann, nett. Hat noch nicht so ganz Erfahrung, was Liebe an sich auch ist. Also, sie hat sich anscheinend auch nicht so wirklich jemals verliebt. Und dann fragt sich mal so, okay, ihre Freunde verlieben sich so, was ist denn da los? Sie erlebt am Anfang der ersten Folge, dass Saki, einer ihrer Klassenkameraden, mit irgendwie einer Frau im Café Schluss macht, weil er sagt, irgendwie, es hat nicht gefunkt, lass Schluss machen, was ich mir unter Liebe oder unter wahren Liebe vorstelle, ist nicht zwischen uns oder so. Auf jeden Fall ein bisschen härter, sodass die Frau ihm auch dann gleich ein Wasserglas drüber geschüttet hat. Und Hotaru sieht ihn halt auf dem Heimweg nochmal irgendwo einfach auf der Bank im Schnee sitzen und hält ihm halt den Schirm drüber und anscheinend hat er sich dann sofort in sie verliebt. Und was so ein bisschen das Ding ist, ist halt, also hier Hananoi-kun, er hat halt so eine Vorstellung, dass es halt diese eine wahre, oder dass es diese wahre Liebe gibt. Und darum will er jetzt alles für sie tun und ist halt mega aufdringlich. Man könnte es schon eigentlich als toxisch bezeichnen und auch, weil sie dann so eine Scheinbeziehung sagen, okay, wir probieren mal aus, weil ich vielleicht auch weiß, was dann Liebe ist und ob ich mich nicht verliebe oder so. Er ist halt so der Typ, der halt richtig übertreibt, der halt, wo dann sie irgendwie seine ganze Welt ist und er auch die ganze Zeit nicht locker lässt, die ganze Zeit halt fragt so, hier, willst du mit mir ausgehen? Geh mit mir aus, geh mit mir aus. Und so Sachen auch sagt, wie, ich würde den Tod in den Kauf nehmen, wenn ich dich dafür zum Lächeln bringen könnte. Über die Nacht, sie hat irgendwie eine Haarspange verloren, im Schnee, über Nacht versucht er halt, nachts irgendwie über Stunden diese Haarspange im Schnee zu finden und so Zeugs. Das heißt, das ist halt so ein bisschen, sag ich mal, mildes Yandere-Syndrom. Und darauf basiert auch so ein bisschen die Serie. Das Ding ist halt, ich finde eigentlich gut, zum Beispiel wie halt Hotaru so ein bisschen damit umgeht. Sie ist halt proaktiv. Zum Beispiel, als sie anfangen dann zu daten, sagt so, hier, lass uns mal kommunizieren, so aufschreiben, was wir jetzt von unserer Beziehung erwarten, was wir gerne machen wollen, Wünsche äußern. Sie hat halt manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Gefühlen. Also, ob sie jetzt dann Hanakoi-kun verletzt, weil sie sagt, hier, lass mal kurz zum Ausprobieren küssen, aber für ihn ist dann der Kuss so wichtig, wie auch immer. Und in der vierten Episode hat auch die Animation nachgelassen. Ich gebe dem, glaube ich, noch mal ein, zwei Episoden, aber dann werde ich es wahrscheinlich abbrechen. Finde ich ein bisschen schade, weil ich einfach zu wenig Romance habe, aber gerade irgendwie.
Du hast zu wenig Romance? Hast du nicht? Ist nicht super viel Romance dabei dieses Mal?
Also, was habe ich an Romance? Ich habe halt theoretisch Whisper Me Love Song. Studio Apartment ist eigentlich auch keine Romance, weil es halt so ein komischer Harem geworden ist.
Mhm.
Mission Yosakura Family hat halt dabei Romance. Mushoku Tensei theoretisch, aber weil die ja schon zusammen sind, ist ja auch nochmal eine andere Dynamik. Und weil jetzt verheiratet sind, ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes alles. Grandma and Grandpa Turn Young Again könnte man als Romance bezeichnen. Das ist ganz nett, wie sie wieder neu flirten.
Ja, okay. Ja,
also so wirklich. Und gerade auch eine richtig gute habe ich nicht. Darum, man muss auch sagen, letzte
gut,
Season.
Verstehe ich. Wir haben ja noch eine Sache, die vielleicht ein bisschen in Romance-Richtung gehen könnte, die jetzt gleich auf der Liste steht.
Ja.
Mit Spice and Wolf, mit der neuen Umsetzung des ja fast schon Klassikers vom praktisch selben Team. Im Prinzip Spice and Wolf Brotherhood. Wow, total originell. Den Witz hat noch niemand gemacht.
Ja, finde ich aber cool, dass zum Beispiel dann auch der Regisseur wiedergekommen ist. Da sieht man dann auch, okay, das heißt nicht, dass es einfach ein neues Team war und die sich bei den Character Designs gedacht haben, nee, wir machen was ganz anderes, sondern dass auch er sich irgendwie weiterentwickelt hat und er das jetzt halt so machen wollte. Ist auf jeden Fall ganz cool, dann so, auch dann, was man vielleicht schon, weiß nicht, ob du mal geguckt hast, so Vergleiche gesehen von bestimmten Szenen, wie die jetzt heutzutage sind und so.
Nee, ich hab mich einfach gefreut, dass es das nochmal neu gibt, weil das ist so ein Ding, was ewig auf der Plan-to-Watch-List steht und man hat nie den Anlass reinzuschauen. Jetzt hat man einen.
Ja.
So, und genau das ist es so. Und genau deswegen freut mich diese neue Adaption, die ich jetzt wöchentlich hören kann. Das heißt, ich kann auch nicht mich einfach hinsetzen und sagen, oh, ich bin jetzt 54 Episoden, was mir nicht gut tun würde. Aber ich weiß, dass es passieren kann. Und deswegen ist es vielleicht so ganz gut. Und ich muss auch sagen, zumindest die Story hat mich schon mal. Die Sachen, die man so mitnehmen kann, finde ich auch ganz cool. So, was macht der Unterschied zwischen unterschiedlichen Währungen? Wie kann man damit noch Gewinn machen? Was läuft da vielleicht noch im Hintergrund ab? So, das ist schon ziemlich cool.
Ich will es zwar auch so ein bisschen verstehen, aber manchmal habe ich da schon ein bisschen mehr abgeschalten. Gerade so mit dem Währungsding irgendwie, ich weiß nicht weshalb, weil das, glaube ich, einfach ich nicht verwenden könnte, war das so ein bisschen so, okay, irgendjemand versucht das abzuwerten, weil er dann wie auch immer Gewinn machen kann oder so. Da habe ich dann manchmal nicht so ganz, glaube ich, die Konzentration dafür gehabt oder so. Aber dafür umso mehr, wenn es um die Dialoge zwischen halt Lawrence und Holo geht, weil das ist einfach mega gut. Also gerade Holo hat nicht umsonst, glaube ich, ihren Titel als eine so der Waifu-Charaktere, die Jahre überdauert. Wenn ich auch an den Anime-Reddit Best Girl Contest denke, so glaube ich so der Kandidat mit ältesten Anime-Adaption, der gewonnen hat. Sie ist halt echt richtig sympathisch.
Ich muss kurz einfach hier an der Stelle festhalten, du kennst jede potenzielle Waifu mit Character Design in jeder potenziellen Season, die wir uns anschauen, aber so ein bisschen Wirtschaftsgrundwissen, da, das ist dir zu viel.
Ja, so ein paar Sachen ist ja schon verständlich, aber irgendwie bei manchen Sachen ist dann so ein bisschen, nee, okay, da habe ich gerade keinen Bock.
Ich finde es gut, du setzt Prioritäten in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob die richtig sind.
Ja, aber wollen wir kurz erklären, um was es geht?
Können
einfach
wir.
Grob also umreißen.
Holo als Avatar bzw. Inkarnation des Erntegottes von einem Dorf reist mit Lawrence, der eben Händler ist, durch die Welt.
Genau.
Und sie versucht ihm eben als weiser Wolf zu helfen, bessere Deals zu machen. Und er hat aber auch schon so seine Erfahrungen gesammelt und ist auch kein schlechter Händler. Aber Holo stellt das Ganze doch noch mal ein bisschen in den Schatten. Und so reisen sie zusammen, vertiefen ihre Beziehung und helfen sich gegenseitig.
Ja, und das Ganze spielt auch so ein bisschen Mittelalter-Renaissance.
Also ach so, ja.
Ja. Ich Fantasy würde es, glaube ich, noch nicht bezeichnen. Wir haben jetzt halt diesen
Weißt was?
Fantasy würde ich noch nicht bezeichnen. Wir haben noch nicht wirklich Fantasy-Elemente bis auf Holo.
Es ist halt Low-Fantasy. Es ist halt, du hast halt nicht wirklich Magie außer Holo. Und das ist halt recht realistisch gehalten. Und auch das Handeln funktioniert halbwegs, wie es tatsächlich funktioniert. Und ist nicht so, hey, ich wurde geisekeit. Wenn ich euch sag, was eine Aktie ist, werde ich Milliardär.
Ja. Doppelbooking. Was mir schon positiv am Anfang aufgefallen ist, ist auf jeden Fall der Soundtrack. Es ist ja Kevin Pankins, der ihn dieses Mal macht. Mhm. Da gibt es so ein, zwei Themes, die schon gespielt haben, die auf jeden Fall echt rausgestochen haben. Und
allein dafür hat es sich schon gelohnt, das Ganze zu remaken, dass Kevin Pankin einfach den Soundtrack machen kann.
Und ich kann auf jeden Fall Holos positive Punkte verstehen. Also gerade ihre Schwanzanimation, der ist echt schön wuschig. Als auch wie natürlich ihre Kimono-Mimis, also ihre Ohren benutzt werden, finde ich auch ganz gut. Plus halt dieser geile Fakt, ich kann Lügen erkennen. Oft. Okay, ich
Meine
weiß, das
Ohren
stimmt
hören
irgendwas
jede
nicht.
Lüge. Also, manchmal.
Ja.
Da gibt es auch dieses von Anchorman: It works 100%, 70% of the time, it works 100% of the time.
Ja.
Also, 70% der Zeit funktioniert es 100% der Zeit.
Und ich finde einfach so gut, dass halt Holo was drauf hat. Dass jetzt echt zum Beispiel dann, als sie jetzt in der letzten Folge versucht wurden, irgendwie zu entführen oder halt zu überfallen, wie auch immer, dass sie halt sofort gesagt hat, hier, ich höre da was, lass rausgehen, nimm das mit und wir rennen, teilen uns auf. Dass nicht nur einfach Lawrence der aktive Teil war, sondern dass halt Holo auch sehr aktiv war. Und das ist, glaube ich, immer gerade für so männliches, weibliches Duo echt wichtig. Also mir gefällt es bis jetzt richtig gut. Ich hoffe auch mal, bis jetzt animationsmäßig, ich habe ja gesagt, gerade so Holo wird auf jeden Fall, glaube ich, gut Wert drauf gelegt. Der Rest ist auf jeden Fall in Ordnung, aber jetzt auch nicht krass, was herausstechend ist.
Vor allem, wie ist das? Das ist eigentlich das Team von der alten Adaption, nur wird's produziert bei Studio Passion, richtig?
Genau, also ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, dass der Regisseur gleich ist und so ein paar Key-Leute. Ich weiß nicht, ob dann jetzt gleiches Team, kann man ja nicht so
Ja,
sagen. Also ich denke mal, die
aber im
Freelancer
Großen und
garantiert eh nicht.
Ganzen.
Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, wer noch alles großartig dabei ist. Aber ich glaube, dadurch, dass der Regisseur da wieder da ist, ist auf jeden Fall dann, glaube ich, gutes Zeichen dafür. Weshalb das auch nochmal neu aufgelegt wurde, ist natürlich auch nochmal eine Frage. So wie ich verstanden habe, ist es nicht so schlimm wie andere Adaptionen, die halt komplett irgendwie sich
Nee,
vom
die
Source Material
Adaption soll ja
entfernen.
sogar halbwegs gut sein. Das Problem ist
Genau.
halt einfach, dass ein paar Entscheidungen getroffen wurden, die nicht mehr so ganz gepasst haben, weil verschiedene Dinge dann auch ausgelassen wurden, die dann später deutlich wichtiger geworden sind, weil einfach der Manga noch nicht so weit war,
Also
wenn ich
Light
es
Novel
richtig
ist es,
verstanden
Light Novel
habe.
Adaption.
Ja, Light Novel, sorry. Aber ja, ich meine, Ähnliches haben wir ja schon zuhauf jetzt gesehen. Also auch Fullmetal Alchemist ist ja genau dasselbe gewesen. Der Manga war noch nicht fertig, man wollte den Anime fertig machen, hat ein Anime Original Ending gemacht. Man hätte, glaube ich, das Manga Ending auch gar nicht mehr richtig machen können, weil man zwischendrin was ausgelassen hat, was wichtig geworden wäre.
Ich hoffe einfach dadurch, dass sie jetzt die Entscheidung getroffen haben, wir machen das alles nochmal von vorne, dass es dann auch eine komplette Adaption am Schluss geben wird und ich sehe irgendwie nach
Ja.
dem gleichen Zeitpunkt zu so sagen, so, ja, irgendwie läuft es gerade die ganze Zeit gar nicht mehr so sehr. Ja, okay, dann machen wir doch nicht mehr fertig. Das wäre ein bisschen doof. Haben wir zweimal so das gleiche, ein bisschen unterschiedliche Versionen, aber nicht alles. Da hoffe ich einfach, dass sie sich wirklich dabei gedacht haben, okay, wir würden das wirklich alles adaptieren.
Ja, anders macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn. Ganz ehrlich, das scheint ja auch ganz gut zu laufen. Ich meine, Studio Passion ist nicht das Studio, was immer im Season Chart ganz vorne mit dabei steht. Dann hast du noch was geguckt? Das
Ja.
war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu doof.
Echt? Da hatte ich richtig Bock drauf. Also
Von der
da war ich schon ein
Prämisse
bisschen hyped.
her, ich habe ehrlich gesagt gehört Super Sentai und habe gedacht, ja, oder ich könnte es einfach Julian gucken lassen.
Ich hatte richtig Bock. Das ist vom Quintuplets-Autor. Das ist das, was er eigentlich auch original machen wollte. Aber man weiß ja, wenn du zum ersten Mal serialized wirst, das heißt, irgendeine Serie in Manga veröffentlichen darfst, ist meistens noch so der Editor, ah, das wirkt so, das könnte nicht so gut klappen, mach mal lieber was Sicheres, mach mal Quintuplets. Und weil es so erfolgreich war, konnte er dann halt sein Passion Project machen. Es geht um im Englischen Go-Go Loser Ranger. Man könnte es vielleicht auch unter Ranger Reject kennen, so war kurz die Fanübersetzung, oder hieß die Fanübersetzung des Mangas, bevor dann offiziell versucht wurde, bisschen zu Power Ranger das Ganze zu beziehen, weil es geht halt um Super Sentai. Kurz, das sind hier, weil ich habe ja schon Power Rangers erwähnt, verwestlich ist es zu Power Rangers geworden, mit diesen fünf unterschiedlich farbenen Typen. Meistens gibt es natürlich auch noch mehr Farben oder unterschiedlich. Tokusatsu-Serie, wo es dann so Monsterbekämpfung geht und so weiter. Und hier ist der Kniff nämlich, das ist so ein bisschen The Boys mit halt Super Sentai. Das heißt, am Anfang erfahren wir schon, okay, wir haben halt den einen, ich sag mal jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wie die deutsche Übersetzung war, Handlanger D oder so. Es gibt nämlich, oder es ist irgendwann auf der Erde so ein riesiges Schloss am Himmel erschienen, was dann halt in Super Sentai-Lore, wie man immer so kennt, irgendwie so diese bösen Monster sind, die halt dann die Leute angreifen. Aber unsere Super Sentai, die Dragon Keeper in dieser Serie, haben anscheinend recht schnell die Oberbosse besiegt. Und dann sind nur noch diese Handlanger übrig geblieben, die halt immer so Kanonenfutter sind. Und die können sich auch irgendwie in verschiedene Sachen verwandeln. Und dann haben halt die Dragon Keeper gesagt, okay, Leute, wir haben eure Bosse besiegt. Wenn ihr weiterleben wollt, dann werdet mal unsere Handlanger so ein bisschen. Und zwar, wir machen das so. Wir werden jetzt jeden Sonntag einen Kampf veranstalten. Das ist halt so ein Showkampf, aber das wissen alle anderen nicht. Also die Bevölkerung weiß es nicht.
Mhm.
Und dann wird so eine Arena gebaut, weil anscheinend jeden Sonntag kämpfen halt diese Monster am gleichen Ort oder beamen sich am gleichen Ort runter. Dann gibt es halt so eine Super Sentai-Veranstaltung, sag ich mal, jeden Sonntag dann. Und dann wird es auch so ein bisschen gespielt, dass halt dann diese Dragon Keeper sie dann teilweise auch so versuchen, so ein bisschen Polizei zu sein. Es gibt auch dann so für die fünf Dragon Keeper, die Super Sentai, gibt es dann auch so Werbeverträge und so Zeugs. Und es darf halt so ein bisschen nicht auffallen. Aber weil die Handlanger, gerade Handlanger D, unser Hauptcharakter, hat da halt keinen Bock drauf. Die können sich auch immer wiederbeleben. Das heißt, die werden dann in Anführungsstrichen getötet und zu Staub, aber können sich dann wieder zusammensetzen. Nur die Dragon Keeper haben irgendwie so einen Teil, womit man halt dann die Monster wirklich richtig töten kann. Und Handlanger D sagt dann halt so, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich versuche jetzt irgendwie, weil wir sind ja Monster, wir haben auch irgendwie eine Ehre oder sowas. Und wir wollten eigentlich ja natürlich die Erde übernehmen. Ich versuche jetzt irgendwas zu machen, um die Dragon Keeper alleine zu besiegen. Darum verwandelt sich als Mensch und versucht dann irgendwie in diese Dragon Keeper-Organisation einzutreten. Das ist so grob, um was es geht. Und jetzt in den ersten drei Episoden haben wir schon erfahren, okay, es gibt zumindest die eine Dragon Keeperin, Yumiko, die anscheinend auch keinen Bock auf die Dragon Keeper hat und die vielleicht von innen irgendwie einen Plan hat oder irgendwas da machen will, zu töten, vielleicht selbst übernehmen, man weiß es nicht. Und ihm dann so aushilft, nachdem sie schon entdeckt hat, okay, so wie der Typ sich verhält und was da passiert ist, das ist anscheinend so ein komischer Handlanger. Und wir haben dann halt so schon ein bisschen The Boys-Äquivalenz, zum Beispiel zu Homelander, wo ich dann sagen würde, ist halt der Rote zum Beispiel von den Dragon Keepern.
Natürlich.
Und halt auch die ganzen anderen sind halt so ein bisschen unterschiedlich. Der eine ist halt anscheinend recht brutal. Der andere ist natürlich der für Erfindung zuständig ist. Dann die Pinke ist natürlich die Frau. Aber so viel hat man noch nicht gehabt. Wir haben dann zum Beispiel natürlich dann Yumiko als Charakter, die halt anscheinend intern gegen die Dragon Keeper ist. Als auch dann Hibiki, das ist dieser komische rothaarige Typ, in den sich Handlanger D auch mal kurz verwandelt hatte, um mal wo einzudringen, der die Ranger anscheinend cool findet. Ja, und zumindest jetzt in Episode 3 wurde es jetzt geschafft, glaube ich, dass dem roten Ranger sein Verwandlungsstab Relikt, mit dem er auch dann die Handlanger wirklich töten kann, gestohlen wurde. Und vielleicht ein Fake-Out, dass Handlanger D auch wirklich gestorben ist. Das denke ich mal, dass dann in der nächsten Episode kommt. Er hat es doch irgendwie überlebt. Und bis jetzt gefällt mir das eigentlich ganz gut. Und auch sieht auch gut aus, muss ich sagen. Also wirklich. Ich habe auch gerade gesehen, das hat halt auch Yostar Pictures gemacht. Und also ich fand's super. Mir gefällt es bis jetzt richtig gut. Auch wenn noch gar nicht so viel drin vorkam.
Alles klar. Also Super Sentai-Sachen kann ich dir überlassen.
Ja, also hast du wirklich kein Interesse?
Nee.
Ich finde nämlich auch ganz cool, weil er ich habe ja gesagt, er ist theoretisch unsterblich und dann sind so Sachen, er hat zum Beispiel, er ist halt eigentlich schwach körperlich, also kann ich so, wenn er gegen jetzt auch die anderen Ranger, die jetzt nicht Dragon Keeper sind, sondern unteren Rangs, wenn er gegen die ja, kämpft,
aber, dann. Aber du hast es ja schon gesagt, es ist im Prinzip Super Sentai The Boys. Ich könnte auch einfach The Boys gucken.
Okay.
Weil, ja. Ja, das ist auch keine schlechte Serie. So. Das hat schon so ein bisschen den Status verdient, den es im Moment hat. Aber wir reden über Anime.
Ja, aber da will ich kurz noch rausstechen, weil es ja ist vielleicht noch ganz interessant, dass Handlanger D, wie er zum Beispiel kämpft, ist dann, er droht zum Beispiel, sich einfach selbst in die Luft zu sprengen, weil er kann sich wiederbeleben, die anderen nicht. Oder, was ich ganz cool fand, was er als Angriff genutzt hatte, es wurde halt seinen Arm abgetrennt. Und das war so auf einem Dach, wo so eine so ein Wassertank als Kugel war. Und der Arm ist halt oben an die Kugel geflogen und er hat dann halt die Fähigkeit genutzt, dass sein Arm sich wieder an seinen, als seine Handarm sich wieder an seinen Oberarm setzt, dass er dann diese Kugel so runter drücken konnte. Und sowas ist immer ganz cool, wenn dann halt die In-Universe-Fähigkeiten, die halt was Besonderes sind, in solchen Dingen genutzt werden. Das hat mir gut gefallen. Und ist leider auch bei Disney Plus, darum wird sich kein Schwein angucken, was ich echt schade finde. Ich weiß ja auch nicht, wieso Disney Plus, Leute.
Vor allem Disney Plus hat ja dieses Jahr einige, beziehungsweise diese Season so drei Titel, die alle ziemlich gut sind.
Ja, beim einen kommen wir vielleicht noch bei der Bambi-Liste. Aber erklär mir mal, was bei Train Doku, was passiert da, Lukas, um was geht's da?
Train to the End of the World. Ja, keine Ahnung. Weißt du, ich glaube, die Verschwörungstheoretiker haben recht. Zwar ist es noch nicht bei 5G so, aber 7G verändert unsere gesamte Welt.
Ich dachte immer, was schaue ich da? Ist es nicht irgendwie auch so ein...
Das ist mega gut. Das ist einfach ein surrealistisches Meisterwerk.
Ich finde es halt so geil, weil wenn du dir auch noch anliest, dass die es halt extra hier für das 150-jährige Jubiläum der ersten Eisenbahn gemacht. Und dann sowas fängt es dann so an, so, ja, hier, 7G wird aktiviert. Und oh, und so alle physikalischen Gesetze wurden zerstört und Raum und Zeit funktioniert nicht mehr so, wie es soll. Wegen 7G.
Ich sag nur, die Serie von letzter Woche, Salad Bowl of Eccentrics, die Präfektur Gifu promoten soll, startet mit einer Revolution in einem fiktiven Kaiserreich. Ich sag's nur. Also, Werbung kann auch anders. Naja, auf jeden Fall, du sagst schon richtig, 7G wird aktiviert, zerstört die bisher vorherrschenden physikalischen Gesetze. Und wir sehen, im Prinzip geht's um drei Mädels, die in ihrem Dorf eben davon betroffen sind und in ihrem Dorf ist halt die, nee, ich glaube, es sind vier Mädels.
Ja, ich wollte dich ausreden lassen, dann darauf eingehen, weil...
Nee, es sind vier. in ihrem Dorf ist eben das neue physikalische Gesetz oder das neue Gesetz, wenn du 21 wirst, wirst du zu einem Tier. Zu einem sprechenden Tier zwar, aber zu einem Tier. Und das finden die gar nicht so schlimm. Ah, die würden ganz gerne ihre Freundinnen wieder treffen und entscheiden sich deswegen vom Dorf mit der Bahn nach Ikebukuro zu fahren, also nach Tokio. Ja, und auf dem Weg erleben wir dann surrealistische Abenteuer. Also im besten Sinne des Wortes einfach.
Richtig.
Wir haben schon ein Dorf getroffen, wo den Leuten Pilze aus den Köpfen wachsen.
Und sie nach ein, zwei Jahren sterben.
Volles geile Leben. Wir sterben zwar früh, aber voll entspannt hier mit den Pilzen im Kopf. Wir haben schon irgend so einen komischen Typen im Schwanenboot getroffen. War auch ganz nett so. Ja.
Dass irgendwie Golfbälle vom Himmel fallen, Leute sich als Ziegen verkleiden und gegen halt Sachen Kopf stoßen oder so.
Ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen surrealistisch. Was heißt ein bisschen? Das ist vollständig surrealistisch. Und das macht auch einfach Spaß.
Ja.
Weil du weißt nie, was als nächstes passiert. Es gibt keine physikalischen Gesetzmäßigkeiten mehr. Zumindest keine, die du verstehst. Ja, und es ist einfach good fun so. Es ist ein bisschen, es hat was von Girls Last Tour, aber weniger deprimierend.
Ja, also zumindest die Pilze-Episode war schön so als Abwechslung ein bisschen creepy gemacht.
Mhm.
Das war halt zum Beispiel ganz cool.
Ja.
Aber ja, deprimierend jetzt kommt drauf an. Also ist vielleicht schon.
Ja, bisschen, eher nicht. Es ist eher Slice of Life in komplett surrealistischer Welt.
Ja, genau.
Wo jede Woche jeder Stopp, die Stopps bis Ikebukuro werden ja auch alle aufgezählt, hat so ein bisschen eine andere Story. Naja, auf jeden Fall ist eine Empfehlung wert, kann man reinschauen. Sowas hast du nicht so oft. Und wenn es einem nicht gefällt, das wird man schon recht früh merken, kann man ja auch droppen.
Ja, aber mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Ich habe da Bock drauf.
Mhm.
Und ich denke auch, wenn es dann vorbei ist, dass es so ein echt schöner, abgeschlossener Anime ist.
Ja.
Der tolle Ideen hatte. Also gerade auch zum Beispiel die neueste Episode mit hier dem Militär in klein und so ein bisschen Gulliver auf Gulliver gemacht.
Wie gesagt, so gerade surrealistische Sachen finde ich sowieso ziemlich gut.
Okay, das waren alles, was wir bis jetzt gesehen haben.
Genau, aber du hast wahrscheinlich noch eine Maybe-Liste für uns. Was hattest du dir denn noch überlegt? Also meine Maybe-Liste ist, ich frage Julian, welcher Romance-Anime gut ist, damit ich mir den anschauen kann.
Ja.
Und Girls Band Cry, aber eher wegen der Lizenzierungssituation. Und Chibiki Euphonium, aber eher wegen der Ich-hab's-noch-nicht-aufgeholt-Situation.
Bei dir war jetzt auch, dass mich höchstens, glaube ich, Windbreaker überzeugt hatte. Salad Bowl konntest du mich, glaube ich, jetzt nicht so überzeugen. Jetzt
ja, Salad Bowl ist auch eher, ich glaube, das ist ganz fun mal zur Abwechslung, aber es ist nichts, wo ich sagen würde, das sollte man schauen.
Ich hatte überlegt, halt Fable, das soll die Vorlage sehr gut sein, gerade zum auch ein bisschen erwachsen. Aber da haben wir das Pech, dass wir wieder eine Tezuka Productions Adaption haben. Ich habe mal ein bisschen Clips geguckt und dann kann man sich, glaube ich, auch einfach den Manga geben. Da habe ich dann keinen Bock drauf. Plus ist bei Disney Plus. Ciao, ciao. Du hast jetzt gesagt, auch zum Beispiel, warte kurz, stimmt, das war ja auch noch hier das mit Raben-Ding. Da werde ich, glaube ich, bis zum Ende der Season auf jeden Fall noch warten, nicht diese Season noch anfangen.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein guter Call.
Ja. Ironischerweise, was ich gehört habe, also, dass I was reincarnated as the seventh prince, so I can take my time perfecting my magical ability. Es ist umgesetzt worden, viel besser, als es wahrscheinlich verdient hätte.
Mhm.
Und man muss es vielleicht auch ein bisschen leicht ironisch mitnehmen, dadurch, dass er hier dieses Schulterding, also als Kleinkind, und dann so weirde Sachen mit irgendwie den Frauen, die halt alle so natürlich dann auch vielleicht ein bisschen freizügiger und was weiß ich alles sind. Aber so auch an Szenen, Action-Szenen, was ich gesehen habe, ist halt so, denkst du, okay, wieso hat sowas wieder eine richtig gute Adaption bekommen? Ich glaube aber von der Thematik her kann ich mir das nicht geben, auch wenn es ein bisschen ironisch teilweise ist und, aber nee. Da würde ich dann, glaube ich, wirklich nur fürs Eye-Candy gucken, aber gerade weil ich jetzt auch diese Season so viel habe, auch wenn ich, glaube ich, ein, zwei Serien bei mir auslassen werde. Nee, aber habe ich zumindest auch was davon gehört. Das heißt, ich habe auch mal kurz Astronaut mir angeguckt. Ich weiß nicht, ob du da Interesse gehabt hättest oder hast.
Ich hatte etwas Interesse, aber das ist mir ein bisschen aus den Augen.
Weil es war auch wieder so Wohnheim gefallen. Mit auch so ein bisschen surrealen Charakteren. Aber ich habe jetzt nichts Besonderes gehört, darum habe ich es auch aus den Augen verloren. Und ich glaube, mit den Sachen, die ich jetzt habe, bin ich erstmal ganz gut zufrieden. Und es kommt ja jetzt, hast du ja schon gesagt, für dich zumindest noch mal Hero Academia. Und für mich dann auch noch Demon Slayer dazu.
Ja, Demon Slayer werde ich mir auch anschauen. Das ist nichts, wo ich boykottiere.
Ja, also das bin ich auch davon ausgegangen. Ich habe nur gemeint, weil ich habe ja Hero Academia.
Ich will vor allem, gerade wir haben ja letzte Woche ein bisschen über Shonen gesprochen, ich will vor allem wissen, wie es bei Demon Slayer und My Hero weitergeht. Und ich will vor allem mich teilweise drüber aufregen können. Und ich will mitreden können und ich will Leuten sagen können, wie schlecht die Sachen sind.
Du alter Hater.
Ja. Du guckst ja nicht mal mehr My Hero, weil du sagst, das ist mir zu schlecht.
Ja.
Wer ist jetzt also, der Hater?
Also da muss ich sagen, ich freue mich richtig auf jetzt die Folgen bis zum Rückblick, was du darüber sagen wirst.
Ja, du, ey, ich muss auf jeden Fall sagen, jetzt 4 Folgen Rückblick. Ich habe auf jeden Fall gesehen, warum ich My Hero mal sehr geschätzt habe. Und ich habe auf jeden Fall gesehen, warum es jetzt ein bisschen abgedriftet ist. Und die Sachen dazwischen sind so ein bisschen meh. Ich fand den letzten Arc auch gar nicht schlecht. Deswegen müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir uns jetzt bewegen. Aber damit können wir, glaube ich, auch die heutige Episode zumachen und uns verabschieden. Denn ich bin der Lukas ich bin eigentlich beides. Ich bin der Lukas und der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Und bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian, mich findet man oder Lukol, LUKEOHL auf MyAnimeList und Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonon Biori Nonstop, Bakano, Aria the Animation, Gridman Universe, Monogatari, Außer Bug und Kisu Monogatari, Natsume Burger Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kageki, Review Starlight Movie, Today's Menu for the MR Family und vorläufig auch Girls Band Cry.